Mit Thomas Koch und mit Karin Schmidt-Friedrichs, Verlegerin aus Mainz und seit Juni 2019, also seit fast einem Jahr, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Frau Schmidt-Friedrichs, als Sie Vorsteherin wurden, da schrieben die Zeitungen über Sie als Deutschlands oberste Bücherfrau und dem neuen Sprachrohr der Buchbranche. Und in der Tat vertreten Sie mit dem Börsenverein rund 4.500 Unternehmen. Das sind Verlage, die sogenannten Zwischenhändler und die Buchhandlungen natürlich. Sie veranstalten als Börsenverein die Frankfurter Buchmesse, verleihen den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und Sie persönlich dürfen dann noch die Rede zum Deutschen Buchpreis halten, der immer zu Beginn der Buchmesse in Frankfurt verliehen wird. Lauter ehrenvolle Aufgaben in einem Ehrenamt und angesichts dieser lese ich in einem Artikel in der Tageszeitung Die Welt über Sie, dass Sie gerne Kochbücher lesen. Ganz prosaisch. Was reizt Sie daran?
Also Gott sei Dank lese ich nicht nur Kochbücher, aber tatsächlich reizt es mich absurderweise gerade dann, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich gehe darin spazieren und ich stelle mir das vor und dann mache ich mir ein Spiegelei und dann schmeckt das besser. Also ich finde, der Kochbuchmarkt zeigt so ganz schön, dass wir eben nicht alles ans Internet verlieren. Also man kann ja jedes Rezept nachgucken, man braucht zum Kochen kein Kochbuch. Aber je mehr Rezepte online kostenlos verfügbar sind, desto schöner werden Kochbücher. Und das finde ich ein ziemlich spannendes Phänomen und dann blätter ich da glücklich in der Küche sitzend und mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
In diesem wirklich originellen Artikel in der Welt, da schildern Sie Ihre Biografie anhand von Büchern, die Sie in der jeweiligen Lebensphase gelesen haben. Unter anderem, also es beginnt mit einem Kinderbuch und dann werden Sie etwas älter und Sie waren noch keine 20, da haben Sie sich die Gesamtausgabe von Max Frisch von Ihren Eltern gewünscht. Die haben Sie gewarnt, dass man, weil man mit so einer intensiven Beschäftigung mit dem Auto ihn möglicherweise verlieren kann, dass man keine Lust mehr drauf hat. Und folgerichtig haben Sie diese Gesamtausgabe auch zunächst in die Ecke gefeuert, aber Sie sich später mit Ihrem Mann gegenseitig vorgelesen. 2000 Seiten, wie kam es denn dazu?
Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, warum wir damit angefangen haben. Ich vermute, dass mein Mann damit angefangen hat. Der tigert ab und zu am Bücherregal entlang. Und wenn er dann was entdeckt, was er noch nicht gelesen hat, und das ist so beim frisch zusammengezogen sein ja immer die Bibliothek der Partnerin, dann schnappt er sich das. Und wir lesen einander sehr, sehr gerne vor. Und ich finde, das sind schöne Momente, sich wechselseitig in Literatur einzubeziehen. Und dann haben wir damit angefangen und das machte Spaß und wir sind immer eine Weile früher ins Bett. Wir hatten ein sehr kleines Schlafzimmer und da lagen wir und meistens las Bertram mir vor, manchmal auch ich ihm, aber er liest besser vor. Und es gibt aus dieser Zeit die Anekdote, dass ich sehr gerne zugehört habe, aber manchmal so über dem Vorlesen einschlief und ich wollte aber immer, dass er weitermacht und ich konnte im Dreiviertelschlaf, ich schlaf noch nicht, sagen. Und das hält er mir bis heute vor, was von Max Frisch übrig blieb.
Eine dritte Buchstation, die Sie schildern, die liegt noch nicht so weit zurück, nämlich eine Lektüre von einem Buch vom Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck. Der Titel »Wer wagt, gewinnt«. Was hat Sie daran so beeindruckt, dass das für Sie eine Lebensstation wurde?
Die Frage nach den Lebensstationen ist ja immer recht schwer zu beantworten. Mhm. Und ich habe das Habeck-Buch ausgewählt für die Auseinandersetzung mit Politik und mit politischen Sachbüchern. Und das war schlicht und einfach das, was mir so als intensivstes von vor kurzem einfiel. Ich schätze Habeck sehr und ich finde, ihm gelingt es, jenseits von diesem parteipolitisch-taktischen, wo wird gerade wieder gewählt und was muss ich deshalb sagen, eine philosophische Komponente und Tiefgang in die Politik zu bringen. Und das, finde ich, hat er in diesem Buch sehr, sehr gut gemacht und die Beeindruckung ging so weit, dass ich vorgeschlagen habe, Habeck als Keynote-Speaker zu unserer Branchentagung, die nennen wir Buchtage, in Berlin einzuladen und netterweise hat er zugesagt.
Sie schildern in diesem Artikel, in dem Sie über das Buch von Robert Habeck sprechen, eine Situation, da ist er mit Fischern konfrontiert. Warum haben Sie gerade diese Situation ausgewählt?
Für mich war das die Passage in dem Buch, wo man ihm beim Zweifeln und bei der Dialektik, es gibt eben nicht immer nur richtige Entscheidungen, sondern das, was für den einen richtig ist, ist für den anderen automatisch falsch, so zugucken konnte. Also die Ambiguität der politischen Verantwortung war da so, ich war quasi mit auf diesem Fischerboot und dachte mir, ja, es gibt eben keine einfachen Antworten. Und das hat sich eingeprägt. Sowas passiert ja en passant. Man merkt das ja während des Lesens, oder ich merke das während des Lesens nicht. Und plötzlich merke ich, dass ich das zitiere und dass ich meinem Mann erzähle, es gibt einfach nicht immer richtig und falsch.
Also diese Zwickmühle, einerseits der Naturschutz, der Eingriff durch die Fischerei.
In das Ökosystem.
In das Ökosystem. Auf der anderen Seite die wirtschaftliche Situation der Fischer. Und als Umweltminister in Schleswig-Holstein damals war der Habeck halt für beides zuständig sozusagen. Pragmatismus und Kompromisse, die muss auch die Vorsteherin des deutschen Buchhandels eingehen. Angesichts von 4.500 Unternehmen sind unterschiedliche Interessen systemimmanent. Aber als sie das wurden letztes Jahr, da kam es zu einer Kampfabstimmung, wie zu lesen ist. Und die haben sie klar, aber relativ knapp gewonnen. Wie kam es denn zu dieser Kampfabstimmung?
Der Börsenverein ist so organisiert, dass es einen Wahlausschuss gibt. Und dieser Wahlausschuss, der ruft dann auf zu kandidieren. Und da dieses Ehrenamt zwar sehr viel Ehre, aber auch sehr viel Arbeit ist, war es in der Vergangenheit häufig so, dass nur ein Kandidat oder Kandidatin, wobei die Kandidatinnen sehr selten waren.
Sie sind die zweite Frau in der langen Geschichte.
Genau, sich überhaupt nur bereit erklärte zu kandidieren. Und in diesem Jahr waren das einfach zwei, also letztes Jahr waren das zwei. Und damit hatten wir beide, Stefan Könemann aus dem gleichnamigen Zwischenbuchhandel und ich.
Aus Köln.
Genau, wir hatten den Nachteil, dass wir plötzlich Wahlkampf hatten. Und die Branche hatte den Vorteil, dass sie eine Wahl hatte. Und das ist natürlich für die Mitglieder schon spannender, auswählen zu können, als Kreuzchen zu machen für, ja, wenn es keinen anderen gibt, nehmen wir halt die oder den. Also von daher, was für die einen, nämlich für die Kandidaten, zumindest eine gewisse Herausforderung ist, für die Branche, glaube ich, ein großer Reichtum gewesen. Und das hat man auch an der Wahlbeteiligung gemerkt. Man hat es auch an der Zahl der Anwesenden auf den Buchtagen, wo gewählt wurde, gemerkt. Also ich glaube, für die Branche war das gut.
Sie haben für Ihre Bewerbungsrede Standing Ovations bekommen. Welche Argumente haben Sie vorgebracht?
Ich habe mich als Brückenbauerin und Vermittlerin verstanden. Also ich verstehe mich als Brückenbauerin und Vermittlerin, ganz besonders in diesem Amt, das ja aus den drei Sparten, die Sie genannt haben, Verlage, Buchhandlung und die Zwischenbuchhändler dazwischen, aber auch aus völlig unterschiedlich großen Unternehmen besteht. Und natürlich haben große Player eine andere Sicht auf diese Branche und auf die Welt als die sehr kleinen Unabhängigen. Und habe dargelegt, inwieweit ich durch viele Moderationen, die ich schon gemacht habe, eine komplette Business-Coaching-Ausbildung, die ich absolviert habe, mich dafür in der Lage sehe. Und das hat man mir anscheinend abgenommen.
Börsenverein des deutschen Buchhandels, 4.500 Unternehmen. Ein bisschen müssen wir das jetzt aufdröseln, weil ich denke, den meisten Leuten ist das ein relativ schwer verständliches Gebilde, dieser Börsenverein. Ich habe schon gesagt, Verlage, Zwischenhändler, Buchhandlungen. Sie haben gesagt, es gibt große Player und ganz viele kleine. Was ist denn das gemeinsame Interesse?
Also das gemeinsame Interesse ist ganz sicher am Lesen und am Buch. Darüber sind sich alle einig. Und das gemeinsame Interesse ist auch die gesellschaftliche Relevanz des Buches und der Themen, die wir setzen, hervorzuheben und zu thematisieren. Das gemeinsame Interesse ist zum Beispiel auch, dass die Buchpreisbindung, die ja dieses vielfältige Handelsnetz, was wir haben und was kaum ein anderes Land auch nur ansatzweise so bietet, zu erhalten. Und das gemeinsame Interesse ist, das merkt man jetzt, wenn die Leipziger und die Londoner Buchmesse abgesagt sind, ist eben die Lese- und Buchfeste zu feiern. Denn ohne mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit stehen wir halt nicht so da.
Diese großen Unterschiede innerhalb des Börsenvereins, wie wichtig ist diese Vielfalt, dass es große und auch ganz viele kleine gibt?
Ich halte sie für extrem wichtig, weil ich glaube, also um jetzt mal im Handel anzufangen, ich glaube, dass es ein völlig unterschiedliches Einkaufserlebnis ist, ob Sie in eine Filiale einer Kette gehen, wo Sie, und das empfinden Menschen durchaus auch als Vorteil, einfach mal so rumschauen können, ohne angesprochen zu werden und wo Sie sauber kuratiert in der Tendenz ja, die Bestseller finden. Und das wollen viele Menschen. Die wollen gar nicht beraten werden, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen, sondern die wollen sich inspirieren lassen und die gehen dann da durch. In den kleinen Buchhandlungen kuratiert ja üblicherweise eine Inhaberin oder ein Inhaber. Und die haben eben so diese totale Individualität, die kennen ihre Leserinnen und Leser, so Kundinnen und Kunden, da kommt man rein und wird zum Teil mit Namen begrüßt und meine Buchhändlerin weiß, was ich schon habe und welche Bücher meine Enkelinnen haben und welche noch nicht. Und da brauche ich nur anrufen und sagen, können Sie mir bitte für die Adventswochenenden Päckchen packen? Und dann ist da was drin, was ich auch nicht weiß, aber es passt. Das kann eine große Kette nicht gewährleisten und das ist auch nicht die Aufgabe. Und bei den Verlagen ist es ähnlich. Die großen Verlage haben das Potenzial, mit Bestseller-Marketing wirklich breite Massen zu bewegen und zu erreichen. Das ist bei den Kleinen, zu denen mein Verlag ja auch gehört, unser Verlag, halt viel schwieriger. Dafür trauen wir uns an Themen ran, die den Großen viel zu klein sind und die den Großen auch vielleicht viel zu skurril sind. Aber das ist das Salz in der Suppe.
Die Buchhandlungen bekamen als erste eine riesige Veränderung, die sich auf allen Gebieten inzwischen breit gemacht hat, zu spüren, nämlich Amazon. Amazon hat zunächst Bücher vertrieben. Was ist daraus geworden, aus dieser gigantischen Konkurrenz?
Also diese Konkurrenz besteht und die besteht weiter. Und Amazon beginnt ja mit stationären Läden in Amerika. Und das werden sie sicher hier auch tun, weil der deutsche Buchmarkt der zweitgrößte der Welt ist. Also sie wären dumm, wenn sie das nicht täten. Gleichzeitig durch Amazon ist die Buchbranche sehr viel früher als andere Branchen auf den Trichter gekommen, dass man stationären Handel mit Online-Verkauf kombiniert. Also als kleine Boutiquen noch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, dass sie eine Website haben sollten, als es den Rewe-Lieferservice nicht im Ansatz gab, hatte schon jede halbwegs modern aufgestellte Buchhandlung einen Online-Shop. Die Zwischenbuchhändler, über die wir jetzt noch weniger gesprochen haben, haben da übrigens hervorragende Arbeit geleistet und den Buchhändlern Lösungen angeboten, sodass dieser Innovationstreiber Amazon bei allen Schwierigkeiten, die er der Branche bereitet, sie eben auch vor sich hergetrieben hat. Also das verdanken wir quasi Amazon.
Weil Sie gesagt haben, Zwischenhändler, vielleicht in zwei Sätzen, was ist das eigentlich, ein Zwischenhändler?
Sie kennen das Phänomen, dass Sie in die Buchhandlung gehen und die haben einen Titel nicht vorrätig und wenn Sie den bis circa 17 Uhr bestellt haben, dann ist der am nächsten Morgen da. Das machen die Zwischenbuchhändler. Die nennen wir in der Branchensprache Barsortimente und die jagen Flotten durch die ganze Republik nachts, haben die Schlüssel zu Buchhandlungen, deponieren da Bücherwannen. Und so haben wir, ähnlich wie die Apotheken, da kennen Sie das auch, da ist es im Stundentakt, haben wir einfach eine wirklich bewundernswerte Logistik, die nicht ganz billig ist, aber die tatsächlich sehr, sehr viel bringt für die Kundin und den Kunden.
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, den gibt es schon seit 1825. Also im Jahr 2025 werden sie 200 Jahre alt. Gegründet ist der Börsenverein seinerzeit in Leipzig. Vielleicht sagen Sie uns kurz, vor welchem Hintergrund ist er gegründet worden?
Das erklärt vielleicht auch den erstmal irritierenden Namen Börsenverein. Es gab die sogenannten Bücherbörsen, also das ist so quasi der Marktplatz der Bücher. Und der Börsenverein war sowas wie die Marktbeschickerverordnung oder die Marktaufsicht. Die haben die Regeln definiert, nach denen wir miteinander agieren.
Schon im 19. Jahrhundert habe ich gelesen, also kurz nach der Gründung, haben die Buchhändler dem Vernehmen nach gejammert über eine Verschluderei. Also es muss da irgendwie um Preise gegangen sein. Diese Jammerei, ist das systemimmanent im Buchgewerbe oder hat das jeder Unternehmer?
Ach, ich glaube, die Buchbranche ist ja eine intellektuelle Branche und Intellektuelle haben, glaube ich, immer einen anderen Anspruch an die Welt, als die Welt die Wirklichkeit so bringt. Und insofern ist irgendwie eine Leidensfähigkeit oder ein Potenzial, sich zu beschweren, ist uns wahrscheinlich irgendwie immanent. Aber ich weiß vom Einzelhandelsverband, dass da auch durchaus traurige Töne angeschlagen werden. Also wir sind da nicht alleine, aber wir können das.
Vielleicht ein kurzer Blick auf eine dunkle Zeit. 1933 gab es die Bücherverbrennung im Nationalsozialismus. Und da war der Börsenverein nicht ganz unbeteiligt. Welche Rolle hat er da gespielt?
Ja, das ist die dunkelste Zeit in der Geschichte des Börsenvereins und ja auch des ein oder anderen Unternehmens. Denn mein Vorgänger, also der damalige Vorsteher, war der Verleger von Mein Kampf und hat sich dem Gedankengut der Nazis durchaus angeschlossen. Es gibt da Dokumente, wo er auch die Arisierung in der Buchbranche anregt und Unterstützung anbietet. Und letztlich verdanken wir dem Aufarbeitungs- und Reueprozess nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Dritten Reich den Friedenspreis. Also der Friedenspreis des deutschen Buchhandels kann nur als Antwort auf diese dunkle, braune Zeit verstanden werden. Und er ist auch tatsächlich deshalb heute noch mal wichtiger als vielleicht vor ein paar Jahren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich der Börsenverein dann neu, vor allem im Westen. Das geschah damals übrigens in Wiesbaden. Und 1949 fand dann bereits die erste Frankfurter Buchmesse statt. Frau Schmidt-Friedrich, Sie kennen nun die Buchmesse als Verlegerin vom Hermann Schmidt Verlag aus Mainz und jetzt auch als Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Welche Bedeutung hat die Buchmesse für Sie?
Also die Frankfurter Buchmesse ist die weltgrößte Buchmesse. Da trifft sich die Welt des Buches. Da werden im Vorfeld heiße Lizenzverhandlungen geführt. Es sind fast Bieterkrimis. Da treffen sich Autoren, Übersetzer, Agenten und alle am Buch Beteiligten. Und tatsächlich bei den kleineren Verlagen trifft man sogar den einen oder anderen Buchhändler, Buchhändlerin noch und macht sogar, wenn man ganz viel Glück hat, nochmal ein kleines Geschäft. Aber ansonsten ist es viel Lizenzkontakte und viel wirklich die weltweite Vernetzung. Das findet im Frühjahr in London statt und im Herbst mit großer Fulminanz in Frankfurt.
Vielleicht Sie als Verlegerin, Sie waren ja jahrelang auf der Frankfurter Buchmesse regelmäßig mit einem Stand. An welches Erlebnis als Verlegerin erinnern Sie sich besonders gerne?
Ich glaube, das war in den späten 90ern, hatten wir ein Buch gemacht mit einer ecuadorianischen Designerin. Wir machen ja Designbücher, insofern das ist einfach eingeschoben.
Und Typografie.
Genau. Und diese Designerin kam aus Quito und wir haben ein Jahr lang zusammengearbeitet und hatten uns aber nie gesehen, weil man eben nicht mal einfach so nach Quito fliegt. Und direkt vor der Messe, wir waren am Packen und am Räumen und das ganze Büro sah völlig chaotisch aus, stand plötzlich eine Frau im Verlag und sagte, Hi, I'm Belen Mehner and I wanted to see my book. Und wir waren völlig platt. Leider war das Buch, wir sind sehr gut im Last-Minute-Management. Also das Buch war nicht da, aber sie stand da. Und wir haben ihr dann erstmal einen Jetlag versucht hinzureden. Aber sie war so excited, dass sie gar keinen Jetlag aufgeregt haben wollte. Und dann haben wir ihr versprochen, wir holen sie am Mittwoch, dem ersten Messetag um 7 im kleinen Hotel in Weisenau ab. Und das Buch lag auf dem Rücksitz. Und da saß eine uns bis dahin wildfremde Frau und weinte vor Glück. Und die ist mit zur Messe und hat alle unsere Marotten und alle unsere absurden Traditionen und alles mitgemacht. Die war Teil der Schmidt-Familie, Teil des Standpersonals und blieb wirklich bis zum Schluss, weil sie so trunken vor Glück über ihr Buch war. Und jedes Mal, wenn wir auf die Messe fahren, dann kommt eine SMS aus Quito. Ich denke an euch.
Sie haben es schon erwähnt, die Bedeutung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels und die historische Bedeutung auch. Der Friedenspreis wird immer verliehen am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse und man kann es wirklich so sagen, ist ein Spiegelbild der demokratischen Gesellschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Yehudi Menuhin hat den Friedenspreis bekommen, Max Frisch, Astrid Lindgren, Susan Sonntag, Anselm Kiefer, das Ehepaar Aßmann und zuletzt der Fotograf Sebastião Salgado. An diesen Namen merkt man, der Friedenspreis ist kein Literaturpreis. Sondern?
Ja, es ist in den Statuten noch nicht mal festgelegt, dass der oder diejenige ein Buch veröffentlicht haben muss, sondern die könnten auch anders in die Gesellschaft wirken. Natürlich haben die meisten veröffentlicht, weil Bücher nun mal ein bleibendes Sprachrohr für Denkende und Handelnde sind. Das ist ein recht komplexes und intensives Auswahlverfahren, eine dreistufige Jury, die aus Vorschlägen, die übrigens aus der gesamten Gesellschaft kommen. Wir haben jetzt im Januar als Börsenverein, ich glaube, zwischen 400 und 500 Personen und Institutionen angeschrieben, aber auch online zu Vorschlägen aufgerufen, sodass ganz breit aus der Bevölkerung Vorschläge kommen.
Also wie beim Friedensnobelpreis, wo dann auch Vorschläge von außen an das Komitee.
Und das ist auch gut, finde ich, weil also je mehr Menschen mitdenken, desto breiter ist ja die Range der Vorschläge. Und im Moment wird das gerade vorbereitet von einem hauptamtlichen Hauptverantwortlichen für diesen Preis. Und die Jury bekommt dann Kurzexposés.
Von wie vielen Vorschlägen?
Das sind circa 100 bis 150, näher an 150. Und da haben sie schon einiges zu tun als Jury. Und dann wird in der ersten Jury-Sitzung eher so sortiert zwischen, das müssen wir diskutieren und das müssen wir vielleicht nicht diskutieren. Die Jury ist interdisziplinär besetzt und jedes Jahr ein bisschen anders besetzt, sodass es da auch nicht so, letztes Mal habe ich dir geholfen, den durchzusetzen, dieses Jahr erwarte ich, dass du mir hilfst, den durchzusetzen oder die, sondern das wird immer ein bisschen neu gemischt. Und dann kriegt jeder Juror, jede Jurorin quasi Paten. Und das ist dann eine ganz intensive Zeit, weil man sich dann mit seinem Kandidaten oder seiner Kandidatin intensiv auseinandersetzt. In der nächsten Sitzung den Co-Jurorinnen und Juroren Vorschläge macht und so eine Einschätzung gibt. Und dann gibt es eine dritte Sitzung, in der das beschlossen wird. Und dann muss man ganz doll den Mund halten, denn das wird erst verkündet auf den Buchtagen, also auf diesem auf der Branchentagung im Juni. Und dann ist mein Vorgänger Heinrich Riedmüller nach Paris zu Salgado geflogen. Und das war so ein Moment, wo ich ein ganz klein bisschen neidisch war.
2019. Also in diesem sogenannten Stiftungsrat, ich kann mich jetzt nicht an alle Namen erinnern, aber Bascha Mika, die ehemalige Taz-Chefredakteurin, ist da drin. Karl-Josef Kuschel, Theologe und Literaturwissenschaftler aus Tübingen und Sie eben qua Amt sind die Vorsitzende. Wenn das nun in die Endauswahl geht, wie erbittert wird da gestritten?
Das kann ich Ihnen, Ende Mai kann ich Ihnen das sagen. Also nach allem, was mir der hauptamtliche, hauptverantwortliche, Martin Schult heißt der, erzählt hat, und das habe ich natürlich intensiv gefragt, hat es sich in den letzten Jahren eigentlich nach einer Phase des vielleicht auch Kampfes oder der sehr unterschiedlichen Positionen eigentlich immer irgendwann so herauskristallisiert. Und ich glaube, aber wie gesagt, ich war noch nie dabei, dass das damit zu tun hat, dass man dann irgendwann auf einer Metaebene natürlich auch nochmal fragt, welche Aussage machen wir mit welchem Kandidaten in genau diesem Jahr? Und ich glaube, dass jeder Juror und jede Jurorin schon dahin geht mit so einem Gedanken, was sind eigentlich die Signale, die wir senden mit dieser Friedenspreisverleihung, die schon eine große Wirkung in die Gesellschaft hinein hat. Und dann scheint es sich in der Vergangenheit so plötzlich geklärt zu haben. Also so wie wenn Wasser aufgepeitscht ist und dann ist der Matsch oder die Erdpartikel noch mit drin und plötzlich klärt sich das und dann sagt man, ja, der ist es.
Häufig genug ist dann auch von Sternstunden die Rede im Nachhinein. Bei Sebastião Salgado war das letztes Jahr so. Aber auch, ich glaube, 2016 war das, als Navid Kermani den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam. Und rückblickend muss man das natürlich wieder in Beziehung setzen mit dem Jahr 2015, als das Flüchtlingsphänomen geschah. Eben. Sie hören die SWR2 Zeitgenossen mit Karin Schmidt-Friedrichs, Verlegerin aus Mainz und seit dem letzten Jahr Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Frau Schmidt-Friedrichs, Sie sind beruflich und privat mit dem Buch sozusagen verheiratet. Wie sehr ist daran eigentlich Ihr Deutschunterricht in der Schule schuld?
Ich hatte Deutschleistungskurs, also von daher, man könnte rückwärts sagen, da gab es wohl schon ein gewisses Interesse und eine gewisse Nähe. Aber das war nicht mein Lieblingsfach und es war auch nicht mein Herzklopfenfach. Und es ist nicht die Deutschlehrerin und der Deutschlehrer schuld, sondern es ist mein Mann schuld. Der hat nach dem Abitur eine Schriftsetzerlehre gemacht, noch im Bleisatz, und ist ein absoluter Büchernarr. Und das begann damit, dass ich meine Bücher nicht mehr so auf die Seiten legen durfte, sodass man kein Lesezeichen braucht, weil das dem Buch schadet.
Also kopfüber.
Genau, das fand ich ein bisschen streng, aber habe mich dran gewöhnt. Und ging damit weiter, dass er mir, nachdem er dann eine elterliche Druckerei übernommen hatte, die Buchkunde quasi beibrachte. Also der hat mir die Augen geöffnet für die 100.000 Entscheidungen, die auf dem Weg von einem Text und Inhalt zu einem guten, schönen Buch zu treffen sind. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja irre. Mhm. Und dann habe ich meine ursprüngliche Profession, die Architektur, zugunsten der Bücher aufgegeben und tatsächlich begonnen, ganz intensiv über diese Welt zu erzählen. Also wenn man es salopp sagen will, die Liebe zum Buch kommt durch die Liebe zum Mann. Ich habe gern gelesen und ich habe auch viel gelesen, aber nicht mehr als andere kleine Leseratten auch.
Sie sind in Bad Kreuznach geboren im Jahr 1960. Das ist jetzt nicht uncharmant, sondern dient, Ihre Biografie in die Zeit so ein bisschen einzuordnen. Und Sie stammen aus einem Elternhaus, in dem man gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen. Ihr Vater Hans Friedrichs war 5 Jahre lang Bundeswirtschaftsminister in der Koalition unter Willy Brandt und später dann unter Helmut Schmidt. 1977 wurde er dann Vorstandssprecher der Dresdner Bank. Ihre Mutter Erika Friedrichs hat sich prominent für die Denkmalpflege eingesetzt, ist mehrfach ausgezeichnet und auch wohl dafür verantwortlich, dass es in Mainz an manchen Stellen so aussieht, wie es heute aussieht. Also ein durch und durch politisiertes Elternhaus, wenn man so will. Wie sind Sie politisiert worden?
Ich war in unserer Familie, ich habe eine jüngere Schwester. Ich war so ein bisschen das Vaterkind und ich bin wahnsinnig gerne schon als Kind mit auf Wahlkampfveranstaltungen gegangen, obwohl ich, glaube ich, gar nichts verstanden habe. Ich habe später ein Vokabelheft gehabt, in das ich alle Worte eintrug, die ich in der Tagesschau nicht verstanden habe und bestand darauf, dass mein Vater mir die dann am Wochenende erklärt. Der war die Woche über nicht da, wo wir lebten. Und das hat er auch getan. Und dann hatten wir ja nun die 70er und er in der sozialliberalen Koalition und ich irgendwie wie alle 16- und 17-Jährigen relativ links. Und leider war er mir rhetorisch immer überlegen, aber ich habe gekämpft wie eine Löwin und versucht, die Woche zu nutzen, um neue Argumente zu finden, mit denen ich ihn jetzt dann doch überzeugen könnte. Das ist nicht gelungen, aber es hat gut geschult. Und meine Mutter hat ihr bewundernswertes Engagement eigentlich erst so richtig aufgenommen oder startete so durch, als wir Kinder, wie das oft bei Frauenbiografien ist, aus dem Haus waren oder zumindest die ältere Tochter eben aus dem Haus war, sodass mich das zwar sehr stolz macht auf sie, aber nicht so sehr geprägt hat, sondern diese Prägung ist mehr ein bewunderndes, aber auch ein bisschen Wetteifern mit meinem Vater gewesen. Dafür war es dann ganz gut, viele Jahre weg von dem Elternhaus und in Stuttgart zu sein, um so ein bisschen sich zu finden. Aber ganz sicher ist es biografisch nicht wegzudenken.
Als Ihr Vater 1977 Nachfolger von Jürgen Ponto bei der Dresdner Bank wurde, da waren Sie 17 Jahre alt. Es war die Hochzeit der Rote Armee-Fraktion. Und Jürgen Ponto, wir erinnern uns, war von der RAF ermordet worden, der deutsche Herbst. Wie stark war Ihr Vater bedroht persönlich?
Diese Zeit 1977 gehört ganz sicher in der gesamten Familie zu der ganz, ganz schwierigen Zeit. Mein Vater stand auf etlichen Todeslisten. Die hat man ja immer wieder gefunden bei Hausdurchsuchungen. Und stand eben in dieser Zeit, Ponto ist im Sommer ermordet worden und mein Vater trat direkt nach dem Jahreswechsel, also Anfang 78, sein Amt in Frankfurt an. Das heißt, es war ein knappes halbes Jahr mit 2 Gefahrenstufe 1 Positionen, so hieß das damals. Also die Menschen wurden in Gefahrenstufen geclustert. Und mit 17 ist man, ich möchte fast sagen, leider wach genug, um das zu verstehen. Also da kann man auch nicht mehr beruhigend einwirken, sondern ein politisch interessierter und engagierter Mensch weiß das und das ist ganz sicher an uns allen nicht spurlos vorbeigegangen und auch an mir nicht.
Sie haben dann studiert, wie Sie schon angedeutet haben, nicht Literatur oder Buchwissenschaften, sondern Architektur und zu den Büchern kamen Sie über Ihren Mann, wie Sie uns schon geschildert haben. Sie führen zusammen den Hermann Schmidt Verlag in Mainz bis 2013. Gehörte dazu auch die Universitätsdruckerei, die wurde inzwischen geschlossen, weil nicht mehr rentabel. Und heute ist der Verlag spezialisiert auf Typografie. Dafür haben Sie mehr als 200 Auszeichnungen bekommen. Ja, was können Sie denn, was andere nicht können?
Ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr intensiv an dem Buch als Objekt arbeiten, also intensiver in Gestaltung investieren, intensiver auch in Materialien investieren, ganz oft mehrere Dummies, das sind so Prototypen, bauen und gucken, Wie fühlt sich das an, wenn der Einband ein bisschen weicher, ein bisschen härter, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner ist? Ist so ein Material, mit dem man ein Buch binden kann, was ja weiß Gott nicht nur Leinen oder ein folienkaschierter Schutzumschlag ist, sondern tausende von Materialien zur Verfügung stehen, passt es zum Inhalt, trägt das den Inhalt unbewusst in die Hände der Lesenden? Da geben wir uns sehr, sehr viel Mühe. Wir sind da nicht alleine. Es gibt durchaus andere Verlage, die das auch sehr, sehr schön machen. Und das wird gesehen von den Jurys in Deutschland und tatsächlich auch in der Welt.
Jetzt sind Sie Vorsteherin des Deutschen Buchhandels, gewählt für 3 Jahre. Wenn Sie wiedergewählt werden wollen, also beides passiert, dann hätten Sie nochmal 3 Jahre vor sich, dann ist Schluss. So sind die Statuten. Lassen Sie uns zuletzt noch einen Blick auf die Zukunft des Buches werfen. Auch das Buch ist durch das Internet und die sich verändernde Gesellschaft schwer in Bedrängnis geraten. Ich glaube, man kann das so sagen. Und 2018 hat der Börsenverein daraus Konsequenzen gezogen und einen Studienauftrag gegeben. Und dabei kam heraus, in 5 Jahren von 2013 bis 2017 hatte die Branche ein Viertel ihrer Käufer verloren, rund 6,4 Millionen. Das machte im Umsatz nicht so viel aus, weil die, die weitergekauft haben, teurer gekauft haben. Aber es gab zum ersten Mal in Deutschland mehr Menschen, die keine Bücher kaufen, als solche, die welche kaufen. Wie bedrohlich ist das für Sie?
Also diese Studie hat, glaube ich, die gesamte Branche alarmiert und tatsächlich auch schockiert. Das Gute an einem Spiegel, den man vorgehalten bekommt, ist ja, dass man daraufhin sein Verhalten hinterfragt. Also wir haben im vorletzten Jahr etliche Käufer zurückgewonnen. Wir sind im Moment gerade an einer Studie, die im Juni vorgestellt wird, wo wir ganz intensiv mit einem Institut versuchen zu verstehen, wie orientieren sich eigentlich Leserinnen und Leser? Also wie finden sie zum richtigen, für sie passenden Buch? Davon versprechen wir uns einiges. Ich möchte aber dabei auch sagen, also wir haben den Gebrauchbuchmarkt nicht mit in dieser Studie. Und Bücher sind ja Objekte, die man häufig gebraucht kauft. Also es kam jetzt die neuen Studien von Momox, das ist so ein Gebrauchbuchmarktplatz, dass, ich glaube, 60% des Umsatzes mit Büchern gemacht wird, weil sie eben im Gegensatz zu einem Kleid beim Buch eher das Gefühl haben, ach, wenn das schon mal jemand gelesen hat, das macht nicht so viel, aber den Schweiß von irgendjemand anders beim Tanzen will ich vielleicht nicht an meinen Achseln haben. Insofern könnte es sein, dass wir auch dahin ein bisschen was verloren haben. Und natürlich gilt leider, wer gerade Netflix guckt, liest währenddessen normalerweise nicht. Und es gilt ja leider auch, dass Convenience, also Bequemlichkeit, auch irgendwie immer ganz schön ist. Und wenn ich mich mit meinem iPad aufs Sofa haue und eine Netflix-Serie gucke, dann ist das halt niederschwellig. Das heißt für uns im Umkehrschluss, dass wir von dem Glück des Lesens und auch von der Erfahrung des Lesens, die wir für so selbstverständlich halten, die aber für andere ja nicht so selbstverständlich ist, auch sprechen müssen. Nicht mit einem bildungsbürgerlichen Anspruch nur, sondern einfach auch als Begeisterungs-, als eine tolle Freizeitbeschäftigung.
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, bislang kam der Leser zum Buch und jetzt muss das Buch mehr zum potenziellen Leser kommen.
Genau. Kundenorientierung ist, glaube ich, da im Moment das Schlagwort, was allen Branchenteilnehmern nachts um 3 geweckt einfällt. Wir haben anscheinend, also so diese Studie und so auch Umfragen, noch nicht den optimalen Weg, unsere Inhalte so klar zu machen, dass intuitiv und schnell die Leserinnen und der Leser wissen, das ist was für mich, das will ich haben oder ach nee, das mag ich nicht. Und wenn eine Entscheidung kompliziert ist, dann neigen wir Menschen ja dazu, sie nicht so gerne zu treffen. Also dann entscheiden wir uns nicht für das eine oder andere, sondern wir sind halt einfach weg. Und da müssen wir noch besser werden.
Jetzt hat Allensbach, Institut für Meinungsforschung, nachgelegt und herausgefunden, 30% der unter 14-Jährigen haben kein Interesse an Büchern. Da gibt es aber auch eine andere Studie, dass Kinder trotzdem regelmäßig in Bücher schauen, und zwar relativ viel. Also es gibt da unterschiedliche Erhebungen und die Stiftung Lesen mischt sich ein und sagt sinngemäß, ich sage es mit meinen Worten, jetzt mal Ball flach halten, Stichwort Lesekompetenz, die bleibt erhalten. Es kommt nur zur Vermischung von herkömmlichen und digitalen Texten. Mit anderen Worten, es wird weiter gelesen, vielleicht sogar so viel wie nie zuvor, wenn auch nicht immer ein Buch. Also Entwarnung.
Ich würde sagen, zurücklehnen wäre die falsche Haltung. Ich glaube, es gibt keinen Grund zur Panik. Also wenn diese Studien kommen, und danke, dass Sie angesprochen haben, dass sie sich zum Teil auch widersprechen, dann ist es schon ein Grund, sehr, sehr, sehr hellwach zu sein. Aber es ist, glaube ich, kein Grund, jetzt die Branche tot zu sagen. Man neigt dann ja manchmal zur Übertreibung, und das ist, glaube ich, immer falsch. Aber zu schauen, wie begegnen Kinder und Jugendliche dem Buch, und ist das immer nur Pflicht, nämlich Schulbuch, und dass die Konnotation ist, ach du liebe Güte, ich muss, und nicht, hey, juhu, ich will. Da macht die Stiftung Lesen einen sehr guten Job, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und da gilt es ganz intensiv weiter, Konzepte zu entwickeln, die Werbetrommel zu rühren. Der Börsenverein zeichnet, ich glaube, seit 1-2 Jahren den Buchkindergarten aus. Also kümmert sich auch darum, wie kommen möglichst früh Kinder, die aus Familien stammen, wo nun mal nicht Bücher selbstverständlich zum Leben gehören, wie kommen die auch ans Buch? Also ich glaube, die frühkindliche Buchförderung, da kann man gar nicht genug tun.
Stichwort Digitalisierung. Vor einigen Jahren ist das E-Book aufgekommen. Da haben alle hoffnungsfroh drauf geschielt, dass mit diesen Lesegeräten vielleicht nochmal ein neuer Leseimpuls geweckt wird. Aber das hat sich jetzt auf niedrigem Niveau eingependelt. Das kommt nicht so richtig voran. Was glauben Sie, woran liegt das?
Die jüngste Studie zeigt, dass es ein ganz klein bisschen mehr geworden ist, aber eigentlich bleibt es fast im marginalen Bereich.
Also unter 10%
genau,
von den Verkäufen.
Also die Zahlen, die ich kenne, sagen, dass wirkliche Vielleser, also so ein bisschen Bücherwürmer, für die lohnt sich so ein digitales Lesegerät, und die haben das und die lesen dann oft sogar sehr differenziert, dass sie sagen, im Urlaub, das, was früher das Taschenbuch so im Urlaub war, was man dann auch in der Hotelbibliothek oder in der Ferienwohnung einfach zurückgelassen hat oder am Strand verschenkt, das wandert auf die digitalen Lesegeräte. Und von anderem mag man doch das stoffliche Buch haben. Ich glaube, dass im Self-Publishing, also dem Verlegen und Veröffentlichen ohne Verlag, diese Titel sind oft sehr, sehr, sehr günstig, dass da das digitale Lesen durchaus üblich ist. Da kommt auch sowas wie der Groschenroman zurück. Also das sind kleine Sequels, wo die Menschen einfach sich nochmal schnell, so wie sie es von den Serien kennen, so ein kleines Häppchen reinziehen. Und ich glaube, das kann sich durchaus wechselseitig befruchten. Also mir ist jeder, der liest, egal in welcher Wiedergabeform, und jeder, der sich mit Inhalten auseinandersetzt, lieb. Und ich habe keine Angst, dass das eine das andere kannibalisiert, sondern das pendelt sich ganz gut nebeneinander ein.
Im letzten Dezember hat der Frankfurter Verleger Herbert Ullmann dem Börsenverein vorgeworfen, er verpenne die neue Zeit. Und Ullmann fragte, was der Börsenverein eigentlich mit dem vielen Geld mache, das er zur Verfügung habe. Schließlich sehe in seinen Augen Buchförderung anders aus als das, was der Börsenverein macht. Hat er recht?
Ach, ich mag den Herrn Ullmann ganz gerne, der poltert manchmal ganz gerne, und da hat er mit, ich weiß nicht, viel Glück ein Podium immerhin in der FAZ gefunden. Der hat gute Ideen, der hatte gerade selbst eine Kooperation, ich glaube, mit Aldi angestoßen und hat das extrem geschickt gemacht, indem er mit dem Vorwurf an den Börsenverein sehr viel Aufmerksamkeit auf seine Aldi-Aktion gelenkt hat. So wirklich nachhaltig ist dieser Vorwurf dann nicht kursiert. Aber dass Sie ihn gefunden haben, zeigt, dass er noch in der Welt ist. So ein
Aber
Verein,
was machen Sie denn als Börsenverein in Sachen Buchförderung?
Was wir in Sachen Buchförderung machen, ich hatte den Lesekindergarten angesprochen. Wir sind mit der Stiftung Lesen in Gesprächen über einen Lesegipfel, also wirklich richtig branchenübergreifend und sehr weit mit Kooperationspartnern für das Lesen zu sensibilisieren, zu werben. Wir sind mit dem Vorlesewettbewerb, den es Ewigkeiten gibt und der eine sehr große Aufmerksamkeit und vor allem eine sehr große Beteiligung an den Schulen hat, mit dabei. Wir hatten bei der Verleihung des Jugendbuchliteraturpreises im letzten Jahr die Vorlesewettbewerbssiegerinnen und Sieger dabei. Also da gibt es eine bunte Vielfalt an Aktivitäten, aber natürlich könnten sie immer noch mehr tun. Und wer das kritisieren will, der findet auch immer was. Da muss man, glaube ich, in so einem großen Verband auch ein ganz klein bisschen dickes Fell sich zulegen und sagen, ich nehme das als Denkanstoß und ich nehme das als Anregung, aber ich sehe auch schon ein bisschen, was zwischen den Zeilen noch dazukommt.
In der eingangs erwähnten Studie, die der Börsenverein selbst in Auftrag gegeben hat von 2018, da wünschen sich die Leser ungewöhnliche Konzepte. Die Buchhandlungen als Treffpunkt beispielsweise, es soll Veranstaltungen eben, Lesungen mit Autorinnen und Autoren, die sind ja erstaunlicherweise sehr erfolgreich, durch die Bank weg. Und man soll auch mal in der Buchhandlung beispielsweise Yoga machen können. Was halten Sie denn davon?
Also ich finde die Konzepte, und die gibt es ja ganz viel. Ich war neulich abends in Recklinghausen in einer Buchhandlung, die liegt über einem recht schönen Kellerrestaurant. Und da darf man sich abends einschließen und wird dann dort bedient. Also da sitzen sie alleine in der Buchhandlung und kriegen ein leckeres Essen. Dazu habe ich meinen Mann zum Geburtstag eingeladen. Und angefangen hat es übrigens, als ein Kunde den Buchhändler fragte, er wollte seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und ob er das in dieser Buchhandlung machen dürfe. Und dann hat der Buchhändler gesagt, sowas passiert ja nicht alle Tage, also ich schließe euch ein. Und das Restaurant brachte irgendwie, ich schätze mal, den Champagner und er kniete nieder und sind immer noch glücklich zusammen. Also die Buchhandlung als Ort ungewöhnlicher Aktivitäten finde ich prima. Ich halte die Buchhändlerinnen und Buchhändler auch für kreativ und für offen. Ob ich jetzt persönlich unbedingt zum Yoga machen in die Buchhandlung gehen würde, weiß ich nicht. Da habe ich so das Gefühl, da kann ich auch in meinen ganz normalen Yogakurs gehen. Und da brauche ich jetzt beim Yoga nicht unbedingt Bücher um mich rum. Aber einer unserer Autoren kommt demnächst hier nach Rheinhessen und macht eine Veranstaltung zusammen mit einer Buchhandlung. Und er übernachtet in der Buchhandlung. Das Bett steht in der Kinderbuchabteilung, also er kann dann abends Kinderbücher lesen oder sich sonst was holen und am nächsten Morgen lässt sie ihn wahrscheinlich wieder raus. Also ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Den Vorschlag mit Yoga herzlich gerne, wenn jemand das toll findet. Ich würde jetzt von mir aus vielleicht eher was anderes machen. Aber die Veranstaltungsvielfalt und das Bedürfnis, die Autoren und Autorinnen kennenzulernen, denen nah zu sein, da machen die Buchhandlungen ein unvorstellbar guten Job und tatsächlich übrigens auch Leseförderung. Also der wichtigste Ort der Leseförderung sind die Buchhandlungen selbst.
Die Welt ist ja im Umbruch und Werte, wie sie noch vor 20 oder 30 Jahren gegolten haben, die verschwinden so langsam. Also ein gewisser Kulturkanon, der noch vor 30 Jahren gültig war, der ist vielleicht heute nicht mehr so gültig. Ich will auf dieses Kulturgutbuch hinaus. Das Kulturgutbuch war ja in den zurückliegenden Jahrzehnten ein selbstverständlicher Gegenstand. Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Inzwischen habe ich das Gefühl, das geschieht schon ein bisschen. Und zwar einfach dadurch, dass der Zuspruch so ein bisschen ins Wackeln gekommen ist. Sagen Sie uns zum Schluss nochmal, was würde verloren gehen, wenn das Buch kein Kulturgut mehr wäre?
Stellen Sie sich eine ganz radikale Situation vor, die absolut nicht utopisch ist. Sie haben keine gedruckten Bücher jetzt mehr, sondern nur noch digitale. Und ein Unternehmen wie Amazon kann mit einem Klick, Sie brauchen kein einziges Buch mehr verbrennen, Sie können mit einem einzigen Klick Meinungsvielfalt löschen. Stellen Sie sich vor, dass das langsame Erschließen der Inhalte, wobei man ja anders nachdenkt als bei so einem Film. Also das eine ist eher so ein Berieseln, was ich durchaus auch gerne mache, und das andere ist ein Erschließen. Und dieses Erschließen gäbe es nicht mehr. Ich glaube, wir würden als Menschen, würden nicht absolut verkümmern, aber ein Teil von uns würde verkümmern, und zwar der Teil, der reflektiert, der widersprechend einhakt, der sagt, nee, das finde ich nicht. Dass ich glaube, gäbe es keine Bücher mehr, würde einer Gesellschaft unvorstellbar viel fehlen. Aber vielleicht ist es wie bei vielem, dass man sich das nicht vorstellen kann, weil man es ja hat. Also so ähnlich wie wenn die Luft gut ist und wir gesund sind. Wir stehen ja nicht morgens auf und sagen, juhu, es stinkt nicht und ich bin gesund. Sondern wenn die Luft nicht gut ist oder wir krank sind, dann merken wir, was wir von dem anderen hatten. Und ich glaube, dass das Buch da ein ganz, ganz wertvolles Kulturgut ist. Und ich habe auch den Eindruck, das ist den Menschen bewusst, aber ich bin völlig bei Ihnen. Wir haben nicht nur beim Lesen, sondern auch ansonsten ja diesen Kanon nicht mehr. Da sind wir, glaube ich, gesellschaftlich seit den 70er Jahren liberaler, toleranter und damit entkanonisiert. Und vielleicht kommt es irgendwann wieder.